herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi. Das ist dein digitales Zuhause für positive und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Das Thema der heutigen Folge habe ich mir ehrlich gesagt nicht selbst ausgesucht. Ihr habt es euch gewünscht und natürlich sollt ihr es bekommen. Ich spreche über die sogenannten Stellvertreterkonflikte. Eigentlich keine neue Sache, aber zurzeit wieder sehr präsent und deshalb gucken wir uns das heute mal gemeinsam an und klären, was sind Stellvertreterkonflikte, was können die und brauchen wir sie eigentlich? Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine gute Zeit. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie schon so lange nicht mehr zu dir, zu euch, zu alle Zuhörenden gesprochen, weil in den letzten beiden Folgen war ich ja im Gespräch mit anderen Personen, einmal mit Janie und dann mit Samaria. Und ich fand beide Folgen inhaltlich ganz stark und ganz relevant. Und doch ist es mir so ein bisschen abgegangen, hier mich auch selbst direkt an euch zu richten. Deswegen freue ich mich jetzt sehr auf diese Folge und dann auch noch ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Mir geht es soweit ganz gut und der Emma auch. Wir sind erfolgreich im Herbst angekommen. Wir haben uns sehr, sehr gut eingelebt, auch in der neuen Wohnung. Ich berichte darüber bald mal mehr, weil man neben dem ganzen Umzugsthema mittlerweile bei der Emma noch mehr von ihrem Älterwerden mitbekommt. Sie verliert aktuell beispielsweise ihr Gehör, das merkt man ganz stark. Und da berichte ich ein bisschen mehr in nächster Zeit, weil es sehr spannend ist, auch für mich extrem spannende Erkenntnisse bereithält. Und ja, heute geht es aber natürlich um was anderes und da stürzen wir uns jetzt mit Haut und Haar direkt rein. Was bedeutet Stellvertreterkonflikte überhaupt? Das gucken wir uns gleich an. Wir schauen uns an, wie diese Stellvertreterkonflikte dann auf Hundeerziehung übertragen werden und auch aus welcher Philosophie das auch kommt. Wir besprechen, welche Vorteile Stellvertreterkonflikte in der Hundeerziehung haben, welche Nachteile sie haben, haben sie überhaupt Nachteile? Und benötigen wir Stellvertreterkonflikte in der Hundeerziehung? Das sind so meine Leitplanken für die heutige Folge. Und ich glaube, dass ich euch ganz gut damit durch dieses Thema durchguiden kann. Mir ist am Ende wichtig, dass ihr wisst, um was es sich dabei handelt, das einfach einordnen und zuordnen könnt und auch euch selbst eine Meinung dazu bilden könnt, wie ihr das nun findet oder auch nicht findet. Genau. So viel zu meinem heutigen Ziel. Gucken wir mal, ob ich das erreichen werde, oder? Wir springen also direkt rein. Was bedeutet überhaupt dieses Wort, dieser Begriff Stellvertreterkonflikte? Es ist ganz spannend, weil es gibt unterschiedliche Herkunft hin. Es gibt eine historische Herleitung. Da kommt der Begriff aus der Politik und es beschreibt eine Art und Weise, wie man Kriege führt. Ja, es geht um eine indirekte Teilnahme von einer Macht, einer Streitmacht an einem Krieg und das wird dann eben als Stellvertreterkonflikt bezeichnet. Nicht die allerschönste Herkunft, es gibt Gott sei Dank noch eine zweite Herkunft, vielleicht stürzen wir uns eher darauf. Und zwar gibt es auch eine Verbindung zur Pädagogik und diese Bedeutung kommt dem näher, was auch in Bezug auf die Hunde versucht wird umzusetzen. Genau, stürzen wir uns da mal rein. Stellvertreterkonflikte in Bezug auf Pädagogik. Der Begriff bezieht sich auf eine Form von indirekter Konfliktaustragung, bei der aber nicht die eigentliche Ursache des Konflikts angegangen wird, sondern der Konflikt wird verschoben. Entweder auf eine andere Person oder auf ein anderes Thema. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn es auf eine andere Person verschoben wird. Stell dir vor, du leidest unter deinem Chef, der ist vielleicht ungerecht, unfair oder auch einfach nur unangenehm, keine Ahnung, voll fiese Adjektive in Bezug auf Chefs. Es gibt auch ganz tolle Chefs. Sagen wir mal, du leidest unter deinem Chef und bist eigentlich in einem Konflikt mit ihm, aber trägst den Konflikt dann mit ArbeitskollegInnen aus. Die sind zwar eigentlich nicht nötig, diese Konflikte, die du da austrägst, beziehungsweise auch nicht der Grund der Ursache, der liegt ja bei deinem Chef, aber es fühlt sich dann weniger bedrohlich an beispielsweise, sich mit den KollegInnen anzulegen als mit dem Chef. Genau, ja, oder du denkst ja auch, das ist irgendwie einfacher für mich hier zu gewinnen in dieser Diskussion oder in diesem Konflikt. Also du überträgst es auf eine andere Person. Man hat es ganz häufig im Alltag, da könnte man jetzt tausend Beispiele finden, auch beispielsweise sicherlich Dynamiken in Beziehungen, wo der Partner oder die Partnerin mal was abbekommt, was sich eigentlich an anderer Stelle bei einem aufgeschaukelt hat. Also da gibt es verschiedenste Beispiele. Dann gebe ich euch noch ein Beispiel, wenn es auf ein anderes Thema verschoben wird. Also Person ist noch dieselbe, aber Thema ist ein anderes. Du hast einen Konflikt beispielsweise mit deinem Partner oder deiner Partnerin und nehmen wir mal das fiktive Beispiel, du fühlst dich überhaupt nicht unterstützt in allem, was du machst und tust und im Zusammenleben, du fühlst dich nicht unterstützt und du willst dieses große Thema aber nicht ansprechen oder scheust dich davor, das anzusprechen. Das passiert natürlich oft auf einer unbewussten Ebene und dafür stürzt du dich jetzt dann aber auf kleine Themen, die überschaubarer und harmloser erscheinen. Der Müll ist nicht runtergebracht, zack, mit gleichem Konflikt aufgemacht, mit dem Hund wurde nicht Gassi gegangen, zack, wird gleich ein Konflikt aufgemacht. Hey, übrigens rein fiktive Beispiele, gell? Ich plaudiere natürlich nicht aus dem Nähkästchen meiner Beziehung. Niemals im Leben würde ich das tun. Genau, beispielsweise. Na, mein Freund war gerade mit der Emma Gassi, ich kann mich rausreden, dass es sich nur um fiktive Beispiele handelt. Auf jeden Fall. So, die Mechanismen, die dahinter stecken, sind beispielsweise Angst vor der Konfrontation, aber auch unangenehme Emotionen, die man vermeiden will. Und manchmal fühlt man sich auch einfach nicht in der Position, um etwas ehrlich ansprechen zu können, beispielsweise, wenn es sich halt um Vorgesetzte handelt. Und das passiert aber, also diese Motive, die laufen oftmals auf unbewusster Ebene ab. Mal ist das bewusst, mal ist einem das bewusst, aber ich bin mir sicher, es ist einem auch häufiger unbewusst, was man da gerade macht. Grundsätzlich aber schon schwierige Motive und ein Phänomen, das wir sicherlich zwar alle kennen, aber wir nicht unbedingt stolz drauf sind. Denn natürlich ist es unbefriedigend, diese Stellvertreterkonflikte einzugehen und nicht an dem wirklichen Thema zu arbeiten. Und man wendet damit auch Energie auf für einen Konflikt, um den es ja im Grunde eigentlich gar nicht geht. Wie werden diese Ansätze, dieses Phänomen der Stellvertreterkonflikte nun auf Hundeerziehung übertragen und aus welcher Philosophie kommt das so, in welcher Ecke wird das genutzt? Der Begriff taucht ja auch in der Hundeerziehung auf. Immer mal wieder stolpert man darüber. Deswegen seid eben auch ihr drüber gestolpert und habt mich gefragt, was ich davon halte. Und der Begriff kommt in der Regel, mir ist es auf jeden Fall noch nicht anders begegnet, aus der Ecke der aversiv oder auch balanced HundetrainerInnen, also die in ihrem Hundetraining ganz geplant und auch aktiv über Strafe arbeiten, nicht nur ausschließlich, aber eben durchaus auch Konflikte so austragen, eröffnen, ausdiskutieren, dass da über Strafen gearbeitet wird. Und hier werden Stellvertreterkonflikte dann genutzt im Zusammenleben mit Hunden. Und die Idee ist im Grunde folgende: Du hast verschiedene Konflikte im Leben mit deinem Hund. Und immer dann, wenn ein Hund etwas anderes möchte als du, beispielsweise, beziehungsweise du diesen Konflikt noch nicht ausgetragen oder diskutiert hast oder dich durchgesetzt hast, dann handelt es sich eben um einen Konflikt. Na, also immer wenn ein Hund etwas anderes möchte als du und ihr das noch nicht geklärt habt auf eurer Beziehungsebene, dann existiert da ein Konflikt, den du austragen kannst. Sagen wir mal als Beispiel, dass dein Hund auf Spaziergängen an der Leine andere Hunde anbellt, anpöbelt, so ein Leinen-Hundebegegnungsthema. Und wenn das so das Hauptthema bei euch ist, ein ganz großes Thema, wo es auch nicht wirklich ausreicht, wenn du zu deinem Hund sagst, hey, lass das mal, finde ich uncool, na, dann bezeichnen wir das beispielsweise als Hauptkonflikt. Und dann gibt es Stellvertreterkonflikte und das sind nun andere Konflikte, die mit dem Hauptkonflikt erstmal gar nichts zu tun haben. Und die sind meistens kleiner, überschaubarer, weniger bedrohlich. Ja, hier merkt ihr schon den Zusammenhang zu dem Begriff aus der Pädagogik. Man stürzt sich aus Konflikte, die überschaubarer erscheinen. Und diese werden dann im Alltag zuerst ausdiskutiert. Das kann dann mal der Keks sein, den du auf den Boden legst und dein Hund darf da nicht rangehen. Das kann ein Sitzen vorm Napf sein. Keine Ahnung, der soll da jetzt irgendwie minutenlang vorm Napf sitzen und einfach warten aus Gründen beziehungsweise grundlos, also aus Gründen des Stellvertreterkonflikts. Das kann aber auch mal sein, dass du den auf eine Decke schickst und ihm dann klar machst, er muss jetzt dort bleiben und wird korrigiert, wenn er aufsteht. Oder er darf eben gerade ein Zimmer nicht betreten oder nur in einem Zimmer bleiben. Das kann aber auch sein, dass du dir mal denkst, heute darf der nicht aufs Sofa. Ich schicke den runter und dann muss er auch unten bleiben. Solche Dinge können das beispielsweise sein. Wichtig ist aber, es geht ja nicht um das Trainingsthema selbst oder um Trainingsthemen, die ihr euch gerne noch erarbeiten wollt, sondern das sind wirklich beliebige Konflikte, die von euch erzeugt oder auch provoziert werden, um dann eben einen Konflikt austragen zu können. Also auf gut Deutsch würde man sagen, man bricht einen beliebigen Streit vom Zaun. Ja, das würden jetzt wahrscheinlich AnhängerInnen davon nicht so unterschreiben und sagen, aber im Grunde sucht man Konfliktmöglichkeiten, um dann in diesen Konflikt gehen zu können und sich durchsetzen zu können, den austragen zu können mit dem Hund. Mir ist dabei noch ganz wichtig zu ergänzen, dass diese Konflikte in der Regel über Strafe ausgetragen werden, denn die Methode wird ja vorwiegend bis ausschließlich von TrainerInnen angewendet, die mit Strafe arbeiten. Es wird auch so durchaus selbst von denen formuliert. Also das ist jetzt nichts, was ich dazu dichte, aber es ist schon nochmal wichtig zu sagen, weil wenn es jetzt darum ginge, dass man dem Hund das irgendwie nett und freundlich beibringt, dass er den Keks auf dem Boden liegen lässt und man das total positiv aufgebaut hat, dann passt ja auch die Formulierung schon gar nicht mehr. Dann würde man ja auch nicht in einen großartigen Konflikt mit dem Hund gehen. Also das muss man noch dazu sagen. Eventuell fragst du dich jetzt auch schon direkt, ey, für was soll es denn gut sein, diese beliebigen Konflikte zu erzeugen und auszutragen? Denn die ursprüngliche Definition aus der Pädagogik hilft da ja nicht wirklich weiter, denn die besagt ja nicht, dass es einen nun im Zwischenmenschlichen voranbringt, wenn man diese Stellvertreterkonflikte eingeht, sondern ja eigentlich eher, dass es einem vom Ursprungskonflikt ablenkt. Na, also das gibt einem noch nicht so wirklich einen Hinweis darauf, was man jetzt möchte mit diesen Stellvertreterkonflikten. Und ich erinnere mich da an einen Stellvertreterkonflikt meiner Mutter, jedenfalls kann ich ihn jetzt so bezeichnen, in der Erinnerung, in der Retrospektive. Es ist einige Jahre her. Ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich schon mal ausgezogen und bin dann aber nochmal zu meiner Mutter eingezogen, irgendwie mit 19 oder so. Also muss ich dazu sagen, ich bin sehr, sehr früh ausgezogen und bin dann aber nochmal, nachdem eine Beziehung von mir zu Ende ging, bei meiner Mutter eingezogen. Übergangsweise ein halbes Jahr oder so, was man dann halt so macht, wenn man eine Unterkunft braucht. Genau. Und genau, das ist mir ein Stellvertreterkonflikt eingefallen, den meine Mutter mit mir führen wollte. Und da ging es ihr darum, kann ich jetzt so reflektiert sagen, dass ich einen Abend zu Hause bleiben sollte. Ich glaube, es war damals eigentlich auch die Hoffnung, dass ich den Abend mit ihr verbringe. Mir ging es damals mental nicht so gut, weil meine Eltern sich zu dem Zeitpunkt auch gerade getrennt haben. Und das hat sie aber so nicht formuliert. Also das ist jetzt auch nur eine Annahme von mir, das hat sie so nicht formuliert. Und dann kam ich um die Ecke an dem Tag und wollte mir ihr Auto ausleihen, um wegzufahren am Abend. Und das hat sie mir dann verboten. Mit der Aussage, nein, das verbiete ich jetzt einfach mal, du musst nicht jeden Tag weg sein. Und ich war so angepisst davon, weil das für mich überhaupt nicht verständlich war. Und ich habe dann einfach eine Freundin angerufen, die hat mich mit ihrem Auto abgeholt und dann war ich weg. War super. Meine Mutter fand es nicht so geil, weil es ging ihr ja gar nicht um das Auto. Ich habe es zuerst nicht verstanden. Ich dachte mir so, du wolltest mir dein Auto nicht leihen. Okay, hey, ich habe eine Lösung gefunden dann für mich, habe mich abholen lassen. Aber ihr ging es ja gar nicht um das Auto. Es ging ihr ja um einen ganz anderen Konflikt und ein ganz anderes Thema, das sie hatte. Deswegen war sie natürlich nicht happy damit. Und ich habe es zu spüren gekriegt natürlich auch. Gut, das nur als kleines Beispiel und Anekdote aus meinem persönlichen Leben. Vielleicht begegnet uns das Beispiel nachher nochmal. Aber ich will jetzt eigentlich schon nochmal drauf einsteigen, warum macht man das denn in der Hundeerziehung? Was soll es denn für Vorteile haben oder was gibt es denn eigentlich für Vorteile, wenn man das bei Hunden so macht? Und da springen wir jetzt rein. Ich werde jetzt einige Vorteile oder auch Argumente nennen, die auch von den entsprechenden TrainerInnen genannt werden, die damit arbeiten. Und dann gehe ich aber auch darauf ein, ob das für mich nachvollziehbare Gründe und Argumente sind, weil ich wurde im Vorfeld ganz konkret von euch darum gebeten, meine Einschätzung abzugeben. Und das erlaube ich mir an der Stelle auch mal in meinem eigenen Podcast. Mache ich das doch. Argument Nummer eins, das mir immer mal wieder begegnet ist. Also Argument 1 für die Austragung von solchen Stellvertreterkonflikten. Ja, man kann also als Hundehaltender dann in einem sicheren, einfachen und kontrollierten Raum und Umfeld üben, Konflikte mit dem Hund auszutragen und sich durchzusetzen. Das ist so ein Argument. Ja, man kann eben dann zum Beispiel sagen, ich fühle mich heute bereit dafür, ich lege zu Hause den Keks auf den Boden, jetzt setze ich mich gegenüber meinem Hund durch, dass der nicht an diesen Keks darf. So ist ein ganz kontrollierter und gesicherter Rahmen, niemand beobachtet mich, kommen keine blöden Sprüche von rechts oder links und da kann ich mich jetzt mal ausprobieren, wie ich mich da jetzt mal gegen meinen Hund durchsetzen kann. So das Argument. Und hier dürfen wir nicht vergessen, dass diese Konflikte ja über Strafe durchgesetzt werden. Wer mit Strafe arbeiten möchte, der muss im Grunde üben und ausprobieren, wie man den Hund stimmlich, körpersprachlich oder Co. ermahnen oder hemmen oder unterbrechen kann. Das ist für mich natürlich kein valides Argument und auch kein Grund, um unnötige Konflikte zu verursachen und auszutragen, denn ich möchte meinem Hundetraining so straffrei wie möglich arbeiten und es würde dem ja genau entgegenstehen. Also ich verstehe, dass Leute das gegebenenfalls nutzen wollen, um sich darin zu üben, ihren Hund zu hemmen und zu strafen, weil das muss man ein bisschen üben, wenn man so arbeiten möchte. Aber ja, dadurch, dass ich so nicht arbeiten will, ist das für mich natürlich kein Argument, warum ich es jetzt plötzlich machen so oder nutzen sollte. Warum will ich so straffrei wie möglich arbeiten? Strafen haben immer Nebenwirkungen. Strafen stressen oder ängstigen Hunde. Strafen erzeugen Frust. Und das alles sind Emotionen, die ich nicht noch zusätzlich verursachen will bei meinem Hund. Denn in unserem Zusammenleben mit Hund gibt es eh extrem viele Grenzen, Begrenzungen, Regeln und auch äußere Einflüsse, die zu Frust und die zu Einschränkungen der Hunde führen, dass es für mich nur ganz, ganz schwer begreiflich ist, warum man dann noch mehr begrenzen möchte und dann auch noch zu Themen, die fast schon beliebig sind, nur um sich an diesen Stellvertreterkonflikten üben zu können. Übrigens ganz wichtig, wenn wir hier nicht von Konflikten sprechen und keine Strafe einsetzen würden, dann wären es einfach nur Trainingsthemen, die man, wenn man sie im Alltag braucht, also wenn die wichtig sind für den Alltag, eine Relevanz haben, einfach mit einer guten Anleitung üben kann. Ja, so straffrei, so frustarm wie möglich, gerne über positive Verstärkung. Also da werden in unserer Philosophie aus Konflikten plötzlich Trainingsthemen und aus Strafen eben andere Möglichkeiten, mit Hunden zu trainieren. Na, also man muss ja das alles nicht über Strafe machen. Es gibt ja Alternativen. Dann sind die Bezeichnungen plötzlich andere, dann spricht man nicht mehr so häufig von Konflikten und Co. Und man nutzt halt weniger oder keine Strafen. Aber bleiben wir nochmal dabei und nehmen die Perspektive ein. Wir wollen es uns ja auch anschauen und beleuchten. Zweites Argument, das mir in meiner Recherche sehr häufig über den Weg gelaufen ist, war das Argument, dass Stellvertreterkonflikte die Bindung bzw. Beziehung zwischen dir und deinem Hund stärken und du deine Position damit behaupten und klarstellen kannst. Das wird sehr gerne zusätzlich als positiven Aspekt genannt, so eine Art nette Nebenwirkung, wenn man Stellvertreterkonflikte ausübt. Und das gucken wir uns mal an. Eine enge und vertrauensvolle Beziehung baut man mit dem Hund dann auf, wenn man gemeinsam schöne Erlebnisse sammelt, wenn man sich unterstützt und hilft, also füreinander da ist, wenn der Hund sich gesehen und gehört fühlt mit all seinen Bedürfnissen und auch mit seinen Nöten und wenn der Mensch für den Hund einschätzbar ist, also wenn der Hund eine Erwartungssicherheit gegenüber dem Menschen hat. Davon trifft aber wirklich absolut gar nichts auf diese Stellvertreterkonflikte zu. Ganz im Gegenteil, soll man ja Konflikte initiieren, die vielleicht gar keine waren. Also zum Beispiel soll man den Hund plötzlich mal vom Sofa werfen und des Sofas verweisen, um sich darin zu üben. Der Hund versteht das in dem Moment natürlich gar nicht. Na, warum darf ich mal aufs Sofa, mal nicht? Warum ist mein Mensch plötzlich eklig zu mir und unangenehm? Manchmal will er aber kuscheln mit mir am Sofa. Das gibt keine Erwartungssicherheit. Das macht Hunde dann eher nervös, misstrauisch, unsicher. Das schürt Ängste, wenn sie gar nicht wissen, wie mit ihnen jetzt umgegangen wird. Für mich ist es kein nachvollziehbares Argument. Ich sehe gar keine Chance für die Beziehung, wenn man unnötige Konflikte austrägt. Also kann ich mir wirklich absolut nicht zusammenreimen, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Wenn ich es noch einmal auf die menschliche Ebene bringe und mir das Beispiel mit meiner Mama anschaue, dann hat sie damit auch nicht ihre Position klar gemacht oder gestärkt. Und ich habe dann auch nicht plötzlich respektvoll zu ihr aufgesehen, sondern ehrlich gesagt ganz im Gegenteil. Ich habe ein Stück weit Respekt verloren, wenn mir weil mir diese Regel so sinnfrei vorkam, so beliebig, so willkürlich, so sinnfrei. Und da habe ich als junge Erwachsene mir gedacht, so nicht, so nicht, kann ich gar nicht nachvollziehen, was soll das? Und das hat immer, also es gab auch davor schon Konflikte natürlich in meiner Pubertät und auch im Leben von meinem Bruder. Und wenn ich so darüber nachdenke, war es tatsächlich häufiger mal so, dass unsere Mutter versucht hat, ohne valide Argumente uns etwas zu verbieten. Wir waren damals rhetorisch schon durchaus gewandt und vielleicht ihr auch an der einen oder anderen Stelle manchmal rhetorisch überlegen in Diskussionen. Das hat sie selber auch oft gesagt, dass sie mit uns nicht gut diskutieren kann. Ja. Und das haben wir oft sehr, sehr gegen sie verwendet eigentlich. Und das hat ihre Position wirklich in gar keinster Art und Weise gestärkt, wenn sie uns gegenüber ein Verbot ausgesprochen hat oder einen Konflikt eröffnet hat, der für uns unsinnig und nicht nachvollziehbar war. Na gut, so komplex denkt ein Hund eventuell nicht, aber es gibt keinen Grund zur Annahme, dass der Hund uns durch das Ausführen von Stellvertreterkonflikten mehr Respekt gegenüberbringt. Die Hunde werden eher vorsichtiger, misstrauischer, weil ihr Mensch ja hin und wieder ohne Ankündigung ganz unangenehm wird und plötzlich eben sie straft. Gegebenenfalls wird das dann missinterpretiert, also dass dieses Verhalten vom Hund, wenn er dem Menschen gegenüber etwas ehrfürchtiger ist, dass es einfach mit Respekt fehlinterpretiert wird. Dann gibt es noch ein drittes Argument, das gerne genannt und aufgeführt wird. Und zwar, wenn der Hund es im Kleinen akzeptieren kann, also in diesen kleineren Stellvertreterkonflikten, dann wirkt sich das auch auf große Konflikte eures Zusammenlebens aus. Also wir erinnern uns noch an den Hauptkonflikt mit den Hundebegegnungen und nun sollst du also laut dieser Methodik viele kleine Konflikte provozieren und austragen, dich durchsetzen, damit du dich dann auch im Fall X, also in eurem Hauptkonflikt, in den Hundebegegnungen, auch mal durchsetzen kannst. Und es wird auch gesagt, dass dein Hund als eine Art Nebenprodukt von diesen Stellvertreterkonflikten eben auch gar nicht mehr so viele große Hauptkonflikte hat, also dass teilweise auch Verhaltensprobleme wegfallen dadurch. Und da muss ich jetzt sagen, das ist für mich das wichtigste Argument für diese Stellvertreterkonflikte, aus deren Sicht, aber leider auch zeitgleich das absolut Schwächste. Denn es gibt keinerlei sinnvolle Basis dafür, dass Hunde weniger Verhaltensprobleme zeigen, wenn sie in ihrem Alltag ständig mit der Austragung kleinerer und größerer Konflikte konfrontiert werden. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass diese ja über Straf und Frustration durchgesetzt werden. Also das verwehrt sich nicht nur jeglicher Logik, sondern findet überhaupt keine Basis auf einer lerntheoretischen oder auch verhaltensbiologischen Ebene. Es ist sogar eigentlich das Gegenteil der Fall. All diese kleinen Konflikte kosten deinem Hund Impulskontrolle und führen zu Frust und oder Ängsten, kann beides vorkommen, also auf jeden Fall zu unangenehmen Emotionen. Nun weiß man aber, dass Hunde, die überwiegend unangenehme Emotionen empfinden, mehr Verhaltensprobleme zeigen. Na, Verhaltensprobleme sind ein Symptom unbefriedigter Bedürfnisse und damit wird auch relativ schnell klar, dass eigentlich das Gegenteil eintritt in diesem Fall. Kurz gesagt, mit Frust lernt man nicht umzugehen, indem man ständig frustriert wird. Kannst du dir auch mal für dich selber kurz durchdenken und nachvollziehen. Und mit Ängsten lernt man auch nicht umzugehen, indem man ständig geängstigt wird. Weißt du, wann man am besten mit Frust umgehen kann? Wenn die Akkus gerade voll aufgeladen sind. Na, wenn das Wohlbefinden richtig hoch ist. Keine Schmerzen, keine Krankheit. Keine lästigen Zipperlein, gerade im Urlaub gewesen, vielleicht sogar super entspannt, voll ausgeglichen und dann kommt dein nerviger Chef um die Ecke und versucht dich zu frustrieren. Pff, dir doch scheißegal. Du bist entspannt, du bist in deiner inneren Mitte, so ungefähr. Wenn du jetzt aber über Wochen, Monate ständig mit unnötigen Konflikten geärgert wirst, dann könnte ich mir doch durchaus vorstellen, dass deine Frustrationstoleranz deinem Chef gegenüber nicht mehr so wahnsinnig hoch ist. Also um es nochmal mit einem menschlichen Beispiel zu verdeutlichen. Etwas weiter gefasst kommt übrigens noch eine Sache hinzu, die mich sehr schmerzt, dass die dabei wirklich gar nicht beachtet wird. Und zwar, man übt ja in diesen kleinen Konflikten, sich gegen den Hund durchzusetzen, so dass man es dann auch in großen Konflikten schafft. Und es geht da wirklich auch darum, einfach das Verhalten des Hundes abzubrechen, zu unterbrechen, zu sagen, das möchte ich nicht. Ich gehe in den Konflikt, indem ich dir sagen möchte, das möchte ich nicht, dass du das so machst. So, ich will mich durchsetzen, du sollst das so nicht machen. Das ist, was dahinter steckt. Und da fehlt eine ganz entscheidende und super wichtige Ebene. Und zwar die Motivation des Hundes, die Ursache für sein Verhalten, beziehungsweise für den sogenannten Konflikt. Es wird also gar nicht betrachtet, warum bellt denn der Hund andere Hunde an? Warum kommt es denn zu dem Konflikt und was steckt denn dahinter? Sondern es wird nur das unerwünschte Verhalten als Symptom betrachtet. Und man übt sich dann nun als Mensch darin, wie man das am besten abschalten kann. Das ist ja keine Art der nachhaltigen Hundeerziehung. Witzigerweise wird das dann aber teilweise von den betreffenden TrainerInnen als ganzheitlicher Ansatz betrachtet. Finde ich Wahnsinn, wie die Anschauung und das Empfinden über Ganzheitlichkeit, wie krass das auseinandergehen kann. Eine wichtige Frage ist aber noch, die ich nicht unbeantwortet lassen möchte. Was ist denn nun aber, wenn einzelne Hund-Mensch-Teams das mal ausprobiert haben und selbst die Erfahrung gemacht haben, hey, das hat aber irgendwie funktioniert. Ja, woher kann das denn kommen? Könnte das sein? Und hier ist es super wichtig, zwischen Kausalität und Korrelation zu unterscheiden. Kausalität würde bedeuten, dass das Verhaltensproblem, also dieser Hauptkonflikt, kleiner wurde, weil man Stellvertreterkonflikte ausdiskutiert hat. Diese Kausalität ist nicht gegeben, nicht per se gegeben, sondern es kann sich auch um eine reine Korrelation handeln. Das ist auch in der Regel der Fall. Und das bedeutet, dass es einen losen oder zufälligen Zusammenhang zwischen zwei Erscheinungen oder Ereignissen gibt. Und das ist dann beispielsweise dann der Fall, wenn du durch diese ganzen Stellvertreterkonflikte einfach selbstbewusster daran bist, deinen Hund zu strafen und er dadurch einfach gehemmter ist und deshalb weniger stark eskaliert. Also stell dir mal vor, du übst dich jetzt darin, deinen Hund ständig zu hemmen und zu strafen und dich durchzusetzen. Dann bist du sicherlich selbstbewusster darin, das auch vehementer zu machen. Und dann kommst du in diesen Hauptkonflikt und dann setzt du dich da vehement durch. Dein Hund ist schneller gehemmt, er reagiert auf deine Strafe, er zeigt weniger Verhalten. Und naja, aber hängt es jetzt wirklich damit zusammen, dass du ständig unnötige Konflikte verursacht hast? Oder hängt es nicht vielmehr damit zusammen, dass du viel vehementer gestraft hast in diesem Moment? Das ist eine Korrelation und keine Kausalität. Und dann hätten nicht die Summe der unnötigen Konflikte dazu geführt, sondern einfach deine härtere Strafe. Das nur als Beispiel. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Pfiffi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter pfiffiundstruppi.de. Springen wir jetzt zur Gegenseite. Gibt es auch Nachteile bei Stellvertreterkonflikten? Die habe jetzt eher ich aufgeführt. Die habe ich jetzt in meiner Recherche, habe ich jetzt wenig darüber gefunden, dass von Nachteilen gesprochen wird. Ein Nachteil wurde genannt, nämlich, dass es schon sein kann, dass die Hunde zu sehr frustriert werden, weil es ja doch zu Frust führen kann, diese ganzen Konflikte auszutragen. Das war ein Nachteil, der mir mal begegnet ist. Aber ansonsten habe ich wenig Nachteile gefunden, deswegen habe ich jetzt einfach meine noch ergänzt. Also Nachteil Nummer 1, habe ich schon gerade gesagt, Hund ist dauerhaft massiv frustriert, na, kann passieren, und entwickelt dadurch weitere Verhaltensprobleme. Das wäre eine normale Ausprägung von zu viel Frust. Ich persönlich entwickle übrigens auch Verhaltensprobleme, wenn ich dauerhaft frustriert bin. Also das bei Menschen wie bei Hunden. Nachteil Nummer 2, dein Hund bekommt Angst vor dir, weil du ständig über Strafen arbeitest, und das verknüpft er natürlich auch mit dir. Du bist ja diejenige oder derjenige, der straft und hemmt und blockt und ermahnt und keine Ahnung, was alles macht. Die Emotion hinter Strafe ist Angst, also die Emotion, die du ansprichst bei deinem Hund, damit er Verhalten unterlässt, ist Angst. Angst hat ganz viele Ausprägungen und eine breite Range. Das heißt, es bedeutet nicht, dass nach jeder Strafe, die du setzt, dein Hund ängstlich zitternd vor dir zusammenbricht. Das ist Quatsch, ja. Aber das startet mit einer leichten Ängstlichkeit, einem unangenehmen Gefühl, einer Unsicherheit, und dann kann es eben bis zu einer wahnsinnig starken und einnehmenden Angst gehen. Also da gibt es eine breite Abstufung. Es kann auch mit einer kurzen Verunsicherung anfangen beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz, egal in welcher Abstufung, die Emotion, die dahinter steckt, ist Angst. Nachteil Nummer 3. Alle Nachteile und Nebenwirkungen von Strafe hast du dann natürlich bei deinem Hund deutlich stärker ausgeprägt. Also es gibt Nachteile und Nebenwirkungen, wenn man Strafe nutzt. Die habe ich mir auch nicht ausgedacht. Die sind tatsächlich gut erforscht und bekannt. Es gibt ja diese Lerntheorien auch schon wahnsinnig lange. Die wurden ja nicht neu erfunden. Und die muss man einfach reflektieren, wenn man sich dafür entscheidet, mit Strafe zu arbeiten. Und ich nehme aber super gerne mal eine separate Folge dazu auf. Ich glaube, es gibt ein paar Folgen, wo ich Teile davon anspreche. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich die eine, ansonsten verlinken wir es in den Shownotes. Aber ich nehme gern mal in den nächsten Wochen noch eine Folge auf, die sich einfach nur mal kurz noch damit befasst, was für Nebenwirkungen hat denn Strafe. Nachteil Nummer 4. Diese Art der Hundeerziehung, diese Stellvertreterkonflikte, die man da eröffnet, ausdiskutiert, austrägt, die können zu chronischem Stress führen durch diese ständige Konfliktbelastung. Chronischer Stress ist sehr, sehr problematisch bei Hunden. Kann ich auch gerne dann in dieser Strafenfolge noch drauf eingehen, was chronischer Stress macht mit Hunden. Aber ganz kurz vorneweg, es führt dazu, dass sie weniger Impulskontrolle haben, dass das Belohnungssystem nicht mehr so gut funktioniert und dass sie insgesamt natürlich auch reaktiver werden. Der 5. Nachteil ist eher etwas Persönliches. Und da musst du natürlich überhaupt nicht mitgehen, das ist meine persönliche Meinung, das ist eher was Moralisches. Ich möchte wirklich um nichts in der Welt meinen Alltag mit Hund damit verbinden, alles als Konflikt zu bezeichnen, unnötige Diskussionen zu führen und immer darauf bedacht zu sein, mich ständig durchzusetzen. Das ist für mich so eine schlimme Vorstellung, dass ich wirklich lieber keinen Hund hätte, als so mit einem Hund zusammenleben zu müssen. Und das führt mich aber ganz glücklicherweise direkt zum letzten Punkt auf meiner heutigen Agenda für diese Podcast-Folge. Du hast es also gleich geschafft. Und zwar die Frage, benötigen wir Stellvertreterkonflikte in der Hundeerziehung? Und die Antwort ist nein. Es ist eine Methode, die aus einer ganz bestimmten Philosophie kommt. Es gibt aber genauso auch andere Philosophien, die völlig aus meiner Sicht unproblematisch auf Stellvertreterkonflikte verzichten können. Allein in meiner über 11- oder 12-jährigen Arbeit mit Hunden haben mir die noch nie gefehlt. Die sind mir noch nie abgegangen. Ich bin noch nie aufgewacht und dachte mir, ach, irgendwas fehlt mir in meiner Arbeit. Ich glaube, es sind Stellvertreterkonflikte. Nee, das ist echt noch nie passiert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es in den nächsten Jahren passieren wird. Es ist nicht nötig, strafbasiert mit Hunden umzugehen. Weder mit dem Mops, noch mit dem Terrier oder dem Rottweiler. Das ist einfach nicht nötig. Es gibt andere Alternativen. Wir stellen ganz viele hier im Podcast vor, auf unserer Learning-Plattform, in allen Webinaren, in allen Kursen. Du kannst dich bei uns immer total gerne zu den Themen weiterbilden als Hundehaltender. Wir geben auch ganz konkrete Trainingsanleitungen in unseren Kursen raus, Dinge, die du umsetzen kannst, beachten kannst. Und eins ist mir super wichtig zu sagen, Mir ist auch wichtig, dass Hunde ordentlich und gut erzogen sind. Meine eigene Hündin ist wirklich gut erzogen. Jedenfalls empfinde ich das so. Nee, sie ist, na, kommt problemlos mit allen Reizen des Alltags und mit allen gesellschaftlichen Anforderungen klar. Und natürlich ist das das Ziel für alle Hunde. Das heißt, das Ziel ist ja nicht, dass die unerzogen sind, weil ich mich nicht durchsetzen möchte und weil ich keine Stellvertreterkonflikte eingehen will, sondern tatsächlich haben wir alle dasselbe Ziel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an dieses Ziel zu kommen. Und es gibt eben auch ganz belohnungsbasierte Möglichkeiten, mit Hunden umzugehen und zu arbeiten. Eine kleine Ergänzung möchte ich noch machen. Ich bin in meiner Recherche zu diesem Thema auf eine ganz spannende Aussage gestoßen, nämlich zu der Frage, ob es Studien dazu gäbe, also zu Stellvertreterkonflikten. Und daraufhin wurde dann die Aussage getroffen, dass es keine Studien braucht, denn dass es Stellvertreterkonflikte gibt, nämlich beispielsweise in der Pädagogik, das würde ja außer Frage stehen. Und dazu möchte ich jetzt aber noch ergänzen und zusammenfassen. Es mag das Phänomen der Stellvertreterkonflikte zwischen Menschen geben. Und natürlich ist es jedem selbst überlassen, dieses Phänomen auf das Zusammenleben mit Hunden zu übertragen. Aber es gibt absolut keine Studie, die besagt, dass das Ausüben von Stellvertreterkonflikten einen positiven Einfluss auf Hundeerziehung oder Verhaltensprobleme hat. Und damit schließe ich jetzt auch die Folge. Bitte scheut euch absolut nicht davor, mir Rückfragen zu stellen, wenn es welche gibt, wenn etwas offen geblieben ist oder etwas unklar war. Die Folge war sicherlich nicht allumfassend. Ich hoffe aber, dass sie trotzdem aufklärend war. Und euer Feedback zur Folge könnt ihr mir super gerne bitte immer schicken an hello@fifiundstruppi.de oder auch über Instagram, da findet ihr uns unter @fifiundstruppi. Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen, die ein oder andere von euch in unseren Webinaren oder Kursen mal sehe, treffe oder wir eben auch über Nachrichten miteinander kommunizieren und uns austauschen. Genau, das war's an der Stelle. Kann ich jetzt einfach nur meinen Laptop zuklappen, das Mikrofon ausschalten und euch einen schönen Tag wünschen und bis zum nächsten Mal.